Ein neuer Tag, eine neue Folge Cambio. Fast 40% der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren engagieren sich regelmäßig ehrenamtlich. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen. Sie helfen bei Katastrophen, setzen sich ein für mehr Bildung oder andere politische Themen. Sie trainieren die Frauenfußballmannschaft oder organisieren das wöchentliche Kaffeekränzchen. Sie machen das gesellschaftliche Zusammenleben erst so richtig lebenswert. Da wirkt es einleuchtend, dass es eine zukunftsweisende Frage ist, welche Rolle soziales Engagement in unserer Gesellschaft einnehmen wird und welche Potenziale in ihm liegen. Genau damit werden wir uns heute beschäftigen. Seid ihr bereit? Dann wünsche ich viel Spaß.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio. Die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Wir werden heute über das Potenzial von sozialem Engagement sprechen. Doch davor darüber, was soziales Engagement eigentlich ist und wie wichtig es für unsere Gesellschaft ist. Bei mir heute im Cambio-Labor Ina Wittmeier. Sie arbeitet für die Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Was dort ihre Aufgaben sind, kann sie euch gleich selber erzählen. Hallo Ina, grüß dich.
Hallo Lukas. Ja, schön, dass ich da bin. Meine Aufgabe ist es, ehrenamtlich in Leitungsfunktionen zu unterstützen. Das heißt, ehrenamtlich in Kirchenvorständen oder anderen Gremien durch Fortbildung, durch Beratung zu unterstützen oder auch das Thema Ehrenamt in Kirche einzubringen und ein bisschen Lobbyarbeit zu machen dafür.
Im allgemeinen Sprachgebrauch kann Ehrenamt oder Engagement sehr, sehr viele Dinge meinen. Kuchen backen für das Sommerfest des Sportvereins, sich im Kirchenvorstand engagieren oder ja auch Beiträge auf Wikipedia zu schreiben, ist ein ehrenamtliches Engagement. Ich habe mit Henning Baden gesprochen. Er arbeitet für die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt und leitet dort das Servicezentrum. Dort steht er im ständigen Austausch mit sozial engagierten Menschen und Organisationen. Und trotz aller offensichtlichen Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung von sozialem Engagement, habe ich ihn genau darum gebeten, mir mal zu erklären, was das ist, dieses Ehrenamt.
Es gibt eben durch die Enquete-Kommission diese Idee zu sagen, man macht Punkte auf, an denen man sagt, das sind Wesenskerne des Engagements. Das ist zum Beispiel die Unentgeltlichkeit, das ist das Gemeinsame, das ist der Bezug auf andere Menschen und die Wirksamkeit für andere Menschen beispielsweise.
Kurz nachgeschoben an der Stelle, die Enquete-Kommission, von der er spricht, wurde 2000 von der Bundesregierung eingesetzt, um genau Vorschläge zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zu erhalten. Also das kurz als Einordnung. Jetzt hat er einige Punkte schon genannt. Ina, was verstehst du unter Ehrenamt und was würdest du ergänzen zu dem, was Henning Baden gerade gesagt hat?
Also für mich ist Ehrenamt etwas für andere tun, ohne dass man selber einen finanziellen Gewinn davon hat. Ich zitiere da mal unser Ehrenamtsgesetz der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Da steht nämlich drin, Ehrenamt im Sinne des Kirchengesetzes ist jede freiwillig erbrachte, nicht auf Entgelt ausgerichtete Arbeit im kirchlichen Auftrag.
Da passt ja jetzt mal viel drunter, würde ich mal sagen, oder?
Genau. Also es ist nicht so, dass man selber einfach losgeht und irgendwas tut, sondern für die Kirche ist es dann im kirchlichen Auftrag. Nicht auf Entgelt ausgerichtet, heißt, man kann schon auch Auslagen erstattet bekommen. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen von Ehrenamt. Also es gibt informelles Ehrenamt, es gibt formelles Ehrenamt und da gibt es natürlich unterschiedliche Dauer. Die einen machen einen Tag mal irgendwo mit bei einem Gemeindefest. Die anderen lassen sich in ein Amt wählen, übernehmen viel Verantwortung und das ist eine höhere Verbindlichkeit. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen und es gibt eine große Begriffsvielfalt. Wir in Kirche reden von Ehrenamt, manche reden von bürgerschaftlichem Engagement, von freiwilligem Engagement. Da gibt es ganz viel und das ist auch je nach Kultur der Organisation ganz unterschiedlich.
Einige der Wesenskerne, die genannt wurden, vom ehrenamtlichen Engagement, sozialem Engagement, freiwilligem Engagement, wie auch immer man das nennt, könnten auch als Motivation verstanden werden, etwas gemeinsam zu tun. Wirksamkeit wurde genannt oder auch der Bezug auf andere. Ina, warum engagieren sich Menschen ehrenamtlich?
Da gibt es in den unterschiedlichen Studien immer ganz viele Fragen dazu und das große Ganze ist, sie wollen Spaß haben. Also man macht es auch, um etwas zurückzubekommen. Spaß oder Kompetenz, sich selbstwirksam fühlen, anerkannt zu werden. Aber die drei großen Hauptmotivationen sind, dass man mit anderen zusammen etwas macht, Das ist so die Geselligkeitsorientierung, dass man Gesellschaft mitgestalten will, Gemeinwohlorientierung, sich für ein Thema einsetzen, was einem am Herzen liegt, oder Qualifikationen erwerben und Einfluss gewinnen, auf ein Thema Einfluss gewinnen, dass man das vorwärts bringen kann. Das ist dann so Interessensorientierung.
Auch Henning Baden habe ich nach der Motivation gefragt. Für ihn ist das ziemlich klar.
Der ganz große und ganz entscheidende Faktor ist immer schon, ich treffe andere Menschen. So, Engagement hat etwas Hochsoziales und alle Formen der Anerkennung, die spielen auch eine Rolle. Bei jeder Mensch ist da unterschiedlich, auch was, wie er das Engagement anerkannt haben möchte. Für viele ist es eine intrinsische Motivation, einfach zu sagen, ich möchte das machen, ich möchte, dass Gesellschaft anders aussieht, ich möchte, dass Menschen miteinander im Kontakt sind. Für andere ist es wichtig, dass Engagement auch öffentlich ausgezeichnet wird. Aber ich glaube, diese hochsoziale Komponente durchzieht eigentlich alles. Und das haben wir im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie auch nochmal wieder gesehen, dass Leute, klar, Teile dessen konnten sie ins Internet übersetzen, möchte ich sagen, aber der Wesenskern ist an vielen Dingen verloren gegangen, so dass ich eben mit anderen gemeinsam an etwas arbeite, was uns gemeinsam wichtig ist. Und das haben wir viel, viel zurückgemeldet bekommen, dass da auch droht, so eine Stimme des Engagements verloren zu gehen. Ne? Also wenn dieses Gemeinschaftliche nicht in dem Sinne gelebt werden kann, wie man es eben kennt und wie man sich und seine Vorstellung von Gesellschaft artikulieren möchte.
Ja, Ina, teilst du die Sorge, die Henning Baden da gerade artikuliert hat? Und wenn ja, wie kann man genau dieses Miteinander und das Gemeinschaftliche wieder stärker fördern?
Ja, ich glaube, als Organisation muss man Interaktion auch gestalten. Also im Freiwilligenmanagement gibt es so 6 Bs und 2 Bs davon, also Begriffe, die mit B anfangen, das ist das Wort Beteiligung und Begleitung. Und beides ist, glaube ich, wichtig in der Phase, dass man Ehrenamtliche beteiligt, dass sie auch selber wieder entscheiden können, wie viel wollen sie wann, wo an Interaktion haben, wollen sie sich treffen, wollen sie sich doch lieber digital machen, das muss neu ausbalanciert werden. Und auch eine Begleitung, soll die von Hauptamtlichen stattfinden, wie eng soll die Begleitung sein oder wollen sie lieber alleine loslaufen und immer nur mal fragen, wenn sie dann Hilfe brauchen. Das ist Gestaltungsaufgabe und da müssen wir jetzt neu gucken, wie wir das austarieren.
Cambio, die Zukunft gestalten.
Ja, wir haben gerade heute darüber gesprochen hier im Cambio-Labor, warum sich Menschen sozial engagieren. Im nächsten Schritt werfen wir einen kurzen Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung von Engagement, um dann über die Potenziale auch in der digitalen Welt zu sprechen. Ina, jetzt ganz einfach gefragt, warum ist Engagement wichtig für Gesellschaften?
Einfache Frage, klingt zumindest ganz einfach.
So einfach ist das wahrscheinlich.
Aber genau, so einfach ist es gar nicht. Also es Ehrenamt ist auch ein Kit der Gesellschaft. Es geht um den Zusammenhalt untereinander. Sich für andere einzusetzen ist auch ein christliches Motiv. Also der Rettungsdienst zum Beispiel vom Roten Kreuz, da gibt es auch ganz viele Ehrenamtliche, die engagiert sind. Es gibt natürlich auch professionelles Engagement in den Bereichen, aber ohne Ehrenamtliche wird es da auch nicht gehen. Und so ist es auch auf den ländlichen Räumen zum Teil, dass bei uns im Dorf zum Beispiel gar nicht mehr der Friedhof gemäht wird vom Bauhof, weil die das nicht mehr schaffen zeitlich. Dann machen das die Ehrenamtlichen. Also da übernehmen auch Ehrenamtliche Aufgaben für den Staat. Es soll aber nicht so sein, dass sie Lückenbüßerfunktion haben.
Hannes Jennert, auch er arbeitet wie Henning Baden für die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt. Er ist dort als Vorstandsreferent tätig. Ihn habe ich mit einer politikwissenschaftlichen These konfrontiert, wonach soziales Engagement einen dazu befähigt, politisch zu partizipieren.
Die These, die ist sicherlich richtig, dass man im bürgerschaftlichen Engagement, sei es nun das Soziale oder sei es was Technisches, wie auch immer man das sozusagen beschreibt, dass man da irgendwelche Kompetenzen erwirbt, die zur Beteiligung beitragen. Nicht umsonst sagt man ja, dass Vereine Schulen der Demokratie sind. Ja, also es geht im bürgerschaftlichen Engagement vielen darum, dass die Gemeinschaft oder die Gesellschaft im Kleinen zu gestalten. Und das ist natürlich erstmal die Gestaltung des Miteinanders und dann die Gestaltung des Umfeldes und dann vielleicht auch die Gestaltung von mehr als nur dem Vereinsumfeld oder dem Vereinsheim, sondern noch mehr.
Teilhabe und Mitbestimmung sich einbringen und gestalten wollen, darum geht es heute hier im Cambio-Labor. In der allerersten Folge dieses Podcasts haben wir gelernt, dass alles stets im Wandel ist, so auch das soziale Engagement. Auf der Suche nach Tendenzen für die Zukunft habe ich mir von Hannes Jänert die statistischen Entwicklungen bürgerschaftlichen Engagements erläutern lassen.
Das andere ist natürlich, was sich auch ein Stück verändert hat, ist das Geschlecht. Man ist ja früher losgegangen, hat gesagt, also Ehrenamt ist irgendwas Weibliches. Und dann hat man einen Schreck gekriegt, wie viele Männer sich da eigentlich engagieren, als man dann statistisch sozusagen hingeguckt hat und gesehen hat, dass es da eine deutliche Bias hin zu Männern gab. Also es engagieren sich mehr Männer als Frauen, was vor allem mit der Hausarbeit zu tun hat. Ne? Also Frauen sind dann häufiger gebunden in familiären, häuslichen Arbeiten und nicht im öffentlichen beziehungsweise halböffentlichen Ehrenamt. Das allerdings hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise ein bisschen angeglichen.
Der Unterschied in den letzten Erhebungen aus dem Jahre 2019, die sind wirklich sehr klein, also es ist im 0-Komma-Bereich die Unterschiede. Man könnte jetzt auf Basis dieser Daten irgendwie sagen, ja, alles auf einem guten Weg. Ich denke aber nicht, dass du mir da zustimmen würdest und dein Gesichtsausdruck bestätigt das auch gerade. Sind die Geschlechter gleichberechtigt im Ehrenamt vertreten?
Nee, sind sie leider nicht. Also so wie in anderen Gesellschaftsformen und Strukturen auch, ist es immer noch so, dass zum Beispiel in Vorsitz von Vorständen die Männer überrepräsentiert sind, Frauen dann nicht den Vorsitz übernehmen, dass es Engagementbereiche gibt, wo viel mehr Frauen sind als Männer, aber dann trotzdem der Vorsitz zum Beispiel bei einem Mann liegt. Da haben wir noch ganz viel strukturelle Ungleichheit.
Birgit Pfeiffer, Präses der Dekanatssynode in Mainz und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, das sie aufgrund ihres gesellschaftlichen Einsatzes in der Kirche erhalten hat. Sie habe ich gefragt, welche Rolle der soziale Status spielt, den man durch manche ehrenamtliche Positionen erhält.
Also es gibt sie nach wie vor, die Menschen, die viele ehrenamtliche Posten auf sich vereinen und damit so ihren Status stärken. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft ist weniger statusbewusst oder wird weniger statusbewusst. Insofern spielt das weniger eine Rolle. Was aber sicher eine stärkere Rolle spielt, ist, was man selber davon hat, ob man sich engagiert. Also was nehme ich mit? Was habe ich für einen Vorteil davon? Wo kann ich neue Erfahrungen machen, positives Feedback bekommen? Und das ist natürlich auch, das ist, glaube ich, für jedes Ehrenamt so, dass die Balance stimmen muss zwischen dem, wie viel ich mich einsetze, wie viel Verantwortung ich übernehme und wie viel positives Feedback, wie viel Anerkennung ich dafür bekomme.
Zivilgesellschaftliches Engagement lebt ja genau davon, dass die Beteiligten auch die Breite der Gesellschaft abbildend. Also, dass die sozial Engagierten auch die Breite der Gesellschaft abbilden. Da ja auch nur so die ganz vielen unterschiedlichen Vorstellungen auch zutage kommen und auch gehört werden. Ja, was muss aus deiner Sicht getan werden, Ina, um genau diese Zugänge zur Teilhabe, zur Mitsprache, sprich zum sozialen Engagement auf irgendeine Art und Weise auch, um das alles zu verbessern?
Also ich glaube, man muss nochmal wirklich genau hingucken, was denn auch Engagement ist, wie wir das definieren. Nachbarschaftshilfe ist ein Beispiel, wo man sich untereinander einfach hilft, beim Umzug zum Beispiel. Das wird aber nicht bei uns in diesen Studien erfasst als Ehrenamt in dem Sinne. Und es braucht einfach auch zielgruppengerechte Ansprachen. Es braucht zielgruppengerechte Ehrenamtsfelder, die unterschiedlich sind in der Dauer, in der Verantwortung, in den Formen. Ob ich mich jetzt zum Beispiel einen Tag lang damit beschäftige, in der Natur Müll zu sammeln, ist schon ein Engagement, was vielleicht auch hands-on ist, wie es eben gerade genannt wurde. Oder ob ich mich in wirklich Gremien über eine lange Dauer engagiere. Und dann ist natürlich auch noch vom Alter abhängig. Also man hat im Alter oder in den Lebensphasen auch unterschiedliche zeitliche Ressourcen, sich zu engagieren. In der Schule als Schülerin vielleicht noch mehr. Mhm. Wenn dann aber eine Familiengründungsphase kommt, ist man erstmal damit voll beschäftigt und hat wenig Zeit.
Berufseinstieg kommt da vielleicht dann auch noch irgendwo dazwischen.
Ja, zum Beispiel,
dass da einfach das ganz viele Kapazitäten dann wegnimmt.
Mhm. Genau, und wenn dann aber die Kinder in den Kindergarten kommen oder in die Schule, dann engagieren sich ganz viele Eltern auch wieder in den Bereichen. Also sie fahren die Kinder vom Sportverein, Fußballplatz zum nächsten. Sie engagieren sich in Fördervereinen oder im Elternbeirat. Deshalb ist auch da die Zahl der Ehrenamtlichen höher, als man eigentlich denkt. An die denkt man oft nicht, weil wir die in Kirche nicht sehen. Aber das ist so eine Phase, wo viele sich engagieren. Und dann, wenn sie wieder Enkel bekommen, die Menschen, dann ist nochmal so ein Knick drin. Dann engagieren sie sich wieder weniger. Auch wenn man sagen würde, im Ruhestand haben sie ja Zeit. Aber dann ist wieder so die Zeit, wir müssen sich um Familie kümmern. Aber ja, dann haben sie auch wieder mehr Kapazitäten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und vielleicht auch zeitliche, neben den zeitlichen Ressourcen, auch die finanziellen Ressourcen. Ich glaube, wir müssen auch darauf hinweisen, dass wirklich Auslagen auch erstattet werden. Dass es auch nicht so ist, dass man irgendwie Fahrtkosten selber bezahlen muss zum Ehrenamt, dass man nicht Geld mitbringen muss, weil ich glaube, das scheut auch viele in einkommensschwächeren Gruppen zu sagen, ich mache da was. Wenn sie nicht wissen, was kommt dann auf mich zu, kann ich mir das überhaupt leisten? Das
haben wir uns ja gerade eben so ein bisschen angeschaut, was so die Veränderungsmomente sind, was so die einzelnen Veränderungspotenziale vielleicht auch sein können in Zukunft. Ja, was sind die Perspektiven für die Zukunft? Welche Rolle wird das Ehrenamt in der Gesellschaft einnehmen? Also wir hatten ja schon auch über die Bedeutung gesprochen. Ist irgendwie abzusehen, dass die Leute sich mehr oder weniger engagieren? Das wäre jetzt ein bisschen platt. Oder wie gestaltet sich das aus? Das würde mich interessieren.
Ja, also in den Studien steigt das ehrenamtliche Engagement. Aber das muss man mal gucken, das ist in so einem Prozent, also Promillebereich ein bisschen. Da muss man ein bisschen gucken, wie die Methoden da auch sind. Aber generell ändert sich das Ehrenamt hin zu mehr Projektförmigkeit oder zu mehr kurzfristigem Ehrenamt, zu möglicherweise auch digitalem Ehrenamt. Da kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Und die Leute wollen beteiligt werden. Sie wollen sich einbringen können, ihre Kompetenzen einbringen und nicht mehr einfach nur Erfüllungsgehilfe für irgendwer sein, der sagt, kannst du mal einen Stuhl von A nach B schleppen und dann macht man das, ohne es zu hinterfragen. Also diese drei Typen, die ich vorhin genannt habe, Geselligkeitsorientierung, Interessensorientierung, Gemeinwesensorientierung, sind alle drei legitim. Und wir in Kirche sind immer so, ja, wir müssen gesellig sein, wir müssen uns für Gemeinwesen einbringen, aber dass jemand so seine eigenen Interessen auch einbringt oder eigene Kompetenzen erwirbt, Soft Skills erwirbt im Ehrenamt oder gar welche mitbringt und dadurch auch Gremien oder Engagement voranbringt oder Organisationen voranbringt, das ist für uns in Kirche oft noch ein bisschen fremd, aber in anderen Engagementbereichen schon üblicher und ich glaube, dahin wird sich auch mehr entwickeln.
Ja, auch Frau Pfeiffer ist da sehr optimistisch, was die Entwicklung des Ehrenamts betrifft.
Ich glaube, Ehrenamt hat eine Zukunft absolut und ich kann in dieses Wehklagen, es gibt ja keine Ehrenamtlichen mehr, kann ich nicht einstimmen, sondern ich denke, sie müssen ganz einfach anders abgeholt, anders gefunden und anders eingebunden werden. Und sie sind anspruchsvoller geworden. Also sie wollen dann auch mitbestimmen in dem, was sie machen.
Nimmst du diese Entwicklung auch so wahr? Also, weil auf der anderen Seite, also man könnte jetzt sagen, mehr Verantwortung bedeutet auch mehr zeitlicher Aufwand, wo vielleicht manche auch gar nicht die zeitlichen Kapazitäten haben oder vielleicht auch nicht bereit sind, das zu machen. Aber nimmst du diese Tendenz auch wahr, dass die Leute mehr sich einbringen wollen, mehr Mitsprache, dementsprechend auch gerne bereit sind, mehr zeitliche Kapazitäten aufzuwenden?
Ja, ich würde gerne ein Beispiel nennen. Wir haben Jugendmitglieder in Kirchenvorständen, die ab 14 Jahren schon sich engagieren können in einem Leitungsgremium der Gemeinden. Und wir haben gesagt, da wird sich doch niemand melden, als wir es zum ersten Mal gemacht haben, 2015. Die Amtsperiode ist 6 Jahre, das macht kein Jugendlicher mit ab 14. Mhm. Und wir haben 260 Leute gefunden oder die haben sich wählen lassen, sind gewählt worden. Und tun das mit Begeisterung. Und man kann auch immer wieder aufhören im Ehrenamt. Also wir sagen immer, wer aufhören kann, fängt gleich da an. aber ja, sich auf 6 Jahre einzulassen, es gibt schon noch die, auch jungen Menschen, die das tun. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich gar nicht so dunkel in die Zukunft gucken.
Ja, was getan werden kann, um die Zugänge zu verbessern, darüber habe ich auch mit Henning Baden gesprochen. Er sagt, man muss der Vielfalt der Lebensentwürfe und Angebote gerecht werden und proaktiv und kreativ bei der Nachwuchsgewinnung vorgehen.
Ich glaube, wir haben teilweise ein Problem von Organisationen in der Ansprache von Engagierten. Wir hören vielerorts, oh ja, das will keiner mehr machen. Vorsitz, Vereinsvorsitz ist schwer zu besetzen. Niemand will mehr Schatzmeister werden. Aber es gibt auch häufig wirklich viel zu wenig eine proaktive Suche. Also wirklich mal außerhalb des eigenen Kreises zu schauen. Ne? Also was wir damit riskieren, wenn ich immer in meiner gleichen Blase bleibe, ist, dass wir ein Stück weit einem Vereinssterben entgegenschauen. So, der Markt, der Freizeitmarkt, wenn ich es mal so nennen möchte, ich will jetzt Engagement nicht als reinen Freizeitfaktor betrachten, das ganz sicher nicht, aber der Markt ist heute ja viel, viel vielfältiger, als er vor 60, 70 Jahren war. Die Leute haben die Auswahl zwischen x Dingen, die sie tun können mit ihrer begrenzten Zeit und die Vereine rekrutieren den Nachwuchs nicht mehr automatisch aus sich selber. Die Leute sind mobiler geworden, die ziehen woanders hin, da sind Abbrüche in den Biografien da, häufigere Jobwechsel, so dass dieses klassische Vereinsleben aus sich selber heraus sich nicht so reproduzieren kann, wie es vielleicht mal war. Ich glaube, dieses aktive Werben um Mitglieder, das aktive Werben aber auch nicht nur Mitglieder um des Mitgliederwerbens willen, sondern zu sagen, was wollen wir denn mit euch machen? Wo ist denn der Gestaltungsanspruch, den ihr habt, wenn ihr bei uns mit dabei seid? Und das ist ja auch ein Ziel unserer Stiftung mit, im Bereich der Nachwuchsgewinnung innovative Konzepte vorzuschlagen. Wir haben diese ganzen Themen inklusives Engagement. Ne? Menschen mit Behinderung sind völlig unterrepräsentiert im bürgerschaftlichen Engagement, weil der Blick, dass jemand, der vielleicht in anderen Lebensbereichen Unterstützung braucht, braucht, auch Unterstützung geben kann, gar nicht da ist. Wo, glaube ich, noch sehr viel Potenzial ist, was ausgeschöpft werden kann.
Henning Baden spricht da ja ganz schön viele Punkte an. Also Nachwuchsgewinnung ist das eine, die verschiedenen Engagementbereiche, dann auch die Bereiche wie Inklusion, die vielleicht jetzt auch nicht so im Fokus der Gesamt- oder der Gesamtgesellschaft ist. Ja, was geht dir durch den Kopf, wenn du Henning Baden zuhörst?
Also ich denke mir, das Bewerben ist auch kein Selbstzweck, so wie Henning das gesagt hat. Wenn ich tolle Werbung mache und dann kommen die Leute und sie merken, oh, ist aber irgendwie doch doof hier. Also es kümmert sich niemand mehr um mich, ich habe keinen Gestaltungsspielraum, ich fühle mich hier nicht wohl, ich muss doch meine Auslagen erstatten, also bekommen sie nicht erstattet. Wenn die Rahmenbedingungen dann nicht stimmen, dann ist man auch ganz schnell wieder weg. Und mein Spruch ist immer, die Kündigungsfrist im Ehrenamt ist eine Minute. Man geht dann einfach auch schnell wieder. Also das reine Werben an sich ist ein Punkt. Also man muss da auch moderner werden. Kommen wir vielleicht beim Digitalisierungsthema nochmal dazu. Aber es gibt auch Forschungen, die sagen, die Zahl der Vereine wächst. Es gibt immer mehr Bewegungen, die auch informell ehrenamtlich Engagierte binden. Und es gibt aber auch Sachen, die ja, vielleicht auch mal beendet werden müssen. Wir haben zum Beispiel eine Abteilung gehabt im Sportverein, wo wir gemerkt haben, dass die NachwuchstrainerInnen kein Interesse mehr haben oder auch die zeitlichen Kapazitäten nicht haben, durch Studium das weiter fortzuführen. Und dann mussten wir es beenden. Und wir haben dann gesagt, okay, dann feiern wir das, machen ein kurzes Abschlussfest, verkaufen die Sportgeräte und haben es zum guten Abschluss gebracht. Und ich glaube, so wird man auch nicht alles auf Dauer erhalten können, sondern es wird sich einfach auch ändern. Die Formen ändern sich und die Vereinsinhalte.
Cambio. Wir sprechen über die Themen von morgen.
Ja, Ina hat es gerade angesprochen, wir kommen zu dem Thema Digitalisierung, denn auch die digitale Welt bietet ganz viele Räume der Begegnungen, des Austausches, der Beteiligung und ganz viele digitale Plattformen sind auch auf die Mitwirkung von Engagierten angewiesen. Wikipedia ist schon gefallen, es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Es macht nur den Anschein, dass genau diese Potenziale, die da in der digitalen Welt stecken, noch nicht oder noch nicht vollends ausgeschöpft sind. Aus dem Freiwilligen-Survey, ich beziehe mich wieder auf den aktuellsten, der aus dem Jahre 2019 stammt, geht hervor, dass bloß 58% der Ehrenamtlichen im Zuge ihres Engagements digitale Technologien nutzen. Dabei ist zum einen anzunehmen, dass manche der Teilnehmenden der Studie nicht vor Augen hatten, dass schon das Nutzen von Messenger-Diensten oder anderen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten unter die Kategorie fallen würden. Das haben die Autoren auch in der Studie so benannt. Im Zuge von Corona ist außerdem davon auszugehen, dass das ein bisschen mehr geworden ist. Ja, Ina, ich werde dich jetzt gleich fragen, wie die voranschreitende Digitalisierung das gesellschaftliche Engagement verändern wird und welche Potenziale du erkennen kannst. Jetzt hast du aber noch ein bisschen Zeit zum Überlegen, denn wir hören uns erst an, was Frau Pfeiffer mir zu dem Thema zu sagen hat.
Ich glaube tatsächlich, dass hinter der Digitalisierung eine große Ermächtigung im Ehrenamt steht, weil der Zugang zu Informationen da ist. Wenn ich überlege, ich könnte mir ohne Digitalisierung mein Ehrenamt gar nicht vorstellen. Also ich schreibe meine Protokolle am Computer zu Hause. Ich kann auf den Webseiten nachgucken. Ich habe alle Informationen zugänglich. Ich komme weg vom Papier, was sowieso nicht mehr nicht so viel Platz hatte, wo ich auch untergehen würde, und kann das, was ich brauche, abrufen. Und das sind ganz wichtige Voraussetzungen, dass ich da diesen Zugang habe, dass mir die Möglichkeiten geboten werden, dass ich diese Kommunikationswege nutzen kann. Ich schreibe eine E-Mail an den Kirchenpräsidenten. Kein Problem, kommt direkt an. Ja, ich muss mich nicht hinsetzen, einen Brief schreiben mit Briefmarke und abgeben und so weiter, sondern das sind sehr kurze Wege geworden.
Ja, es sind kurze Wege geworden. Jetzt hattest du Zeit zu überlegen, was du auf diese große Frage antworten möchtest. Ermächtigung war ein Aspekt, also der Informationszugang, den Frau Pfeiffer hier jetzt erklärt hat. Ja, was fällt dir sonst noch so ein? Was für Potenziale liegen in der Digitalisierung fürs soziale Engagement?
Also für mich liegt darin auch das Stichwort Enthierarchisierung und Demokratisierung. Wenn ich in sozialen Medien kommuniziere, ist eigentlich egal, ob ich einen Doktortitel habe, ob ich keinen habe, ob ich irgendwie hoch in der Hierarchie einer Organisation stehe oder nicht. Man kann mit allen anderen gleichwertig kommunizieren. Und das ist auch so eine digitale Logik, die durch die digitale Welt und durch Social Media teilweise entsteht, die manche, die da nicht drin sind, gar nicht nachvollziehen können. Ja, es bringt einfach auch, dass man das überträgt auf die analoge Welt.
Ich habe mit Hannes Jänert auch über das Ehrenamt und die Digitalisierung gesprochen und vor allem, welche verschiedenen Typen es im Umgang mit digitalen Technologien gibt.
Das hat ja der dritte Engagementbericht, die haben das relativ gut sich aufgeschrieben in so Clustern. Die haben dann gesagt, also es gibt in der digitalen Welt sozusagen diese aktiv Vordenkenden, das sind so Entwickler, ne, die jetzt nicht nur Technik entwickeln, sondern auch neue kulturelle Praktiken entwickeln und so weiter. Ne. Gibt es auch nicht erst seit gestern, sondern die gibt es schon länger. Ne. Denk mal an die Barcamp-Bewegung und was daraus alles entstanden ist. Ne. Das sind ja alles auch sehr, sehr digital-kulturelle Formate, sage ich mal. Ne. Dann gibt es die tatkräftig Vermittelnden, also die Digitalisierung erklären. Dann gibt es so die pragmatisch Nutzenden, die sagen halt, ja, also meine Mitgliederversammlung kriege ich voll, wenn ich das als Videokonferenz mache. Ne? Und dann suche ich mir halt was aus, was ich mir A leisten kann und was B nicht ganz so kritisch ist und mache das dann halt. Ne? Und dann gibt es aber immer noch diese skeptisch Zurückhaltenden, die halt sagen, das ist alles Teufelszeug. Wo ich halt generell so das Problem sehe, ist, dass die Leute, die sich aus dem Netz so zurückhalten oder das nicht diese Vernetzung sozusagen nicht mitmachen, dass die sich dann so einigeln und dann wieder sozusagen nur versuchen, aus dem eigenen Dunst ihre Mitglieder oder ihre neuen Engagierten zu rekrutieren. Und dann kommen wir wieder zu dem Problem, dass es halt wieder eine krasse Bias gibt, bis das Ding halt irgendwann sich ausläuft.
Ja, hier taucht subtil wieder die Frage auf, wie es gelingen kann, auch die Diversität der Gesellschaft in den ehrenamtlichen Strukturen abzubilden. Und was Johannes Jänert sehr klar sagt, wenn man nicht im Netz unterwegs ist, läuft man zumindest Gefahr, bestimmte Personengruppen gar nicht mehr zu erreichen. Ina, wie stehst du dazu? Und lass uns das vielleicht ein bisschen konkreter machen. Hast du ein paar Ideen, wie man die digitale Welt im Ehrenamt ein bisschen schmackhafter machen kann und wie man auch diese verschiedenen Typen einbinden kann, von denen Herr Jänert gesprochen hat?
Ja, das mit der digitalen Welt und der analogen und den Leuten, die im Netz dann vielleicht nicht unterwegs sind, da kommt mir immer dieses Argument entgegen, dass es ja dann nicht barrierefrei ist, dass die Leute dann die technischen Skills nicht haben, die Kompetenz nicht oder die Software erst runterladen müssen und so weiter. Ich finde, da vergessen wir ganz oft, dass unsere anderen Veranstaltungen auch oft nicht barrierefrei sind. Also, dass wir für Blinde kaum Möglichkeiten haben, dann in Gottesdiensten irgendwie im Gesangbuch mitzulesen oder für Menschen, die schlecht hören können, gibt es Barrieren und so weiter. Also da muss man ein bisschen gucken, dass man die Kirche in Anführungsstrichen im Dorf lässt und guckt, dass wir insgesamt inklusiver werden, sowohl analog als auch digital. Und was man ganz konkret tun kann, ist, dass man aus meiner Sicht Austausch ermöglicht. Digital, analog, hybrid, damit Leute sich in Austausch kommen, dass dieser soziale Faktor, den vorhin Henning Baden genannt hat, auch möglich ist. Das kann man ganz gut digital, auch zeitversetzt, zum Beispiel in Social-Media-Gruppen zum Beispiel haben wir ganz viel zu unterschiedlichen Themen Fragen, die jemand reinstellt und dann antwortet jemand anders oder wir antworten als ExpertInnen oder fragen eine Juristin, die dann die Antwort gibt. Also so Austausch, auch Lernmöglichkeiten zu gestalten, finde ich wichtig. Und dabei ist uns auch wichtig, dass wir das offen machen, dass wir das nicht mit dem Passwort irgendwie geschützt irgendwo hinstellen, sondern dass die Sachen offen zugreifbar sind, jederzeit und von jedem Ort, wenn man Internet hat natürlich. Ja, und wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Also auf diese Plattformen, wo die Leute unterwegs sind. Das ist im Datenschutz manchmal ein bisschen schwierig. Die Frage ist immer, nutzt man Facebook, nutzt man WhatsApp oder macht man was selber? Da muss man mit Datenschutz ein bisschen austarieren. Meine Haltung oder unsere Haltung der Ehrenamtsakademie ist, dahin gehen, wo die Leute sind, wo es für sie am einfachsten ist, dass der Service ja optimal für sie ist.
Ja, und auch, was du ganz am Anfang angesprochen hast, das mit den technischen Möglichkeiten, das muss sich einspielen, ist ja ganz spannend, weil jetzt hatten wir gerade eine Phase, wo ganz, ganz viele solche Experimentierräume auch entstanden sind. Und gleichzeitig hat sich dann auch immer die Frage so ein bisschen aufgedrängt, ja, inwieweit funktioniert das, was wir sozusagen jetzt im Digitalen machen, auch tatsächlich im Digitalen, oder ist es nicht nur eine Übertragung vom Analogen ins Digitale? Und in diesem Zusammenhang habe ich mit Henning Baden auch gesprochen und er wirbt in diesem nächsten Ton dafür, sich sehr mit der eigenen Organisationsstruktur zu beschäftigen und die Digitalisierung als eine kulturelle Veränderung zu begreifen.
Ich glaube tatsächlich, dass es grundsätzlich ein Thema ist, dass sich ehrenamtliche Organisationen, Vereine zu wenig mit ihrer Organisationsstruktur auseinandersetzen. Was heißt denn Digitalisierung für mich als Verein? Was heißt es für mich, wenn ich mit meinen Vereinsmitgliedern kommunizieren möchte? Ich habe so ein wundervolles Beispiel gehört auf einer Tagung, sagte jemand, früher habe ich einen Zettel ans Vereinsheim gehängt, heute fällt das Training aus. So, alle wussten, heute fällt das Training aus, weil allen klar war, diese Information wird dort verbreitet. Und wenn ich es wissen will, muss ich da hingehen und mir das angucken. Heute sagt sie, hänge ich den Zettel immer noch raus, schick aber noch eine WhatsApp und schick aber an die, die kein WhatsApp haben, eine Telegram-Nachricht. Manche haben kein Smartphone, da schicke ich dann noch eine Mail dahinterher und 5 andere rufe ich an. So, und das fasst dieses Digitalisierungsproblem in Anführungszeichen für mich immer noch in einem ganz praktischen Beispiel zusammen, weil es da eben nicht gelungen ist, das Ganze mit einer Organisationskultur zu verbinden. So, und Digitalisierung stellt an Organisationen einfach an verschiedenen Stellen Fragen, wie soll die Organisationsentwicklung aussehen? Wie wollen wir miteinander kommunizieren? Was sind unsere Entscheidungswege? Was sind Wege, wie wir uns zusammenschalten, treffen? Gibt es da digitale Möglichkeiten? Ne? Und wenn ich das nicht schaffe, das mit meiner Organisationskultur zu verbinden, dann lade ich mir vielleicht 2, 3 Apps runter und sagt dann, ich bin eine digitale Organisation, habe aber eigentlich nur schlechte analoge Prozesse in schlechte digitale Prozesse übersetzt.
Ja, dass die Digitalisierung auch kulturelle Veränderungen mit auf den Weg bringt, davon hatten wir schon vorhin Enthierarchisierung als Stichwort hier an dieser Stelle. Manchmal habe ich in diesem Zusammenhang aber eher das Gefühl, dass es weniger als eine Chance aufgefasst wird, diese ganzen digitalen Technologien zu nutzen, sondern vielmehr zu Überforderung führt leider. Henning Baden hat in diesem Zusammenhang auch ganz gute Ratschläge parat, nämlich sich einfach mal zu überlegen, lohnt sich der Aufwand, den man bisher betrieben hat?
Das meinte ich erst auch so ein bisschen mit dem, ich lade mir 3 Tools runter oder nutze 3 Social-Media-Kanäle und bin dann automatisch eine digital denkende Organisation. Und das ist eben bei weitem nicht so. Ne? Also es steckt, wenn ich das manchmal sehe, wie viel, also um irgendwie einen vermeintlichen Standard halten zu können. Man muss auf Facebook sein, man muss bei Twitter sein. So, da geht eine unglaubliche Energie rein, aber ähnlich wie Hannes es eben beschrieben hat, gibt es überhaupt keine Auswertung dieser Aktivitäten. Ne? Ich vernetze mich nicht, ich gehe nicht mit rein, ich gucke mir eigentlich nicht an, wie viele Leute da überhaupt auftauchen auf meinen Kanälen. Ich mache im Prinzip keine Datenanalyse, keine Nutzungsanalyse des Ganzen. Ne? So ein praktisches Beispiel, durch eine einfache Webanalyse kann ich herausfinden, welche Teile meiner Webseite werden wie oft besucht und wie lange bleiben die Leute dort. Und vielleicht würde ich dann ja feststellen, dass der dreiseitige Bericht des Sommerfestes, der 3 Tage gedauert hat zu schreiben, gar nicht so viele Leute anzieht. So, dass ich aber wahnsinnig viel ehrenamtliche Zeit reingesteckt habe, die ich vielleicht in ein anderes Kommunikationsmedium hätte stecken können, wo ich einen viel größeren Impact habe. Und Leute in dieses Denken auch einzuladen und zu sagen, so, wenn ihr was macht, macht es mit einem gewissen Konzept. Es spricht überhaupt nichts dagegen, Dinge auszuprobieren. Es sei denn, fühle ich mich in einem Medium wohl oder etwas. Aber ich muss es immer auch mit meiner Organisationsstruktur verbinden, denn sonst produziere ich eigentlich Frustration. Ich produziere eine gewisse Mehrarbeit, die nicht zu einem Ergebnis führt, mit dem ich nachher zufrieden bin.
Als Ehrenamtsakademie seid ihr Ratgeberin, Ermächtigerin für sozial Engagierte und die kirchlichen Ehrenamtlichen. Ja, mit welchen Schwierigkeiten wirst du in deinem Arbeitskontext konfrontiert und ja, was funktioniert denn schon super im Netz?
Ja, gute Frage. Also wir sind ja eine Bildungsorganisation. Unsere Aufgabe ist die Fortbildung von Ehrenamtlichen oder die Unterstützung und da geht es auch darum, Informationen bereitzustellen und unsere Haltung ist da uns erstmal wichtig zu sagen, es soll nicht irgendwo geheim die Taufbescheinigung auf irgendeinem Server liegen, wo man nur einen Intranet-Zugang braucht, den man irgendwie über ein halbes Jahr beantragen muss, sondern dass man dazu die Informationen offen zur Verfügung hat. Wir haben dann nach dem Motto Fail Forward, also vorwärts scheitern, gehandelt und haben einfach mal Sachen ausprobiert. Wir haben gemerkt zum Beispiel bei der Umstellung auf die Buchführung, auf die moderne, dass wir da mit normalen Fortbildungen vor Ort gar nicht mehr zurande kommen und haben dann 2015, 2016 gesagt, okay, wir brauchen da Tutorials, wie die Software bedient wird.
Mhm. Also weil genau so diese Software-Nutzungskompetenzen gefehlt haben, oder?
Ja, weil die Leute die Software einfach nicht kannten. Das ist eine ganz neue Software, die nur für die Kirche angeschafft wurde und die wussten dann nicht, wie muss man sie bedienen. Wir haben dazu aber dann auch Videos gemacht, um das insgesamt einzubetten. Warum braucht man das? Wie funktioniert das? Was ist überhaupt eine Bilanz? Also so alles rundherum. Und haben da die KollegInnen auch ein bisschen angetrieben, so dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt mal, wir probieren das aus. Und dann sind ein paar Leute gestartet, ähnlich wie diese Typologie vorhin der Nutzenden, dass manche gesagt haben, Will ich jetzt gar nicht, ich will nicht, dass meine Stimme zu hören ist online, ich will nicht gesehen werden und ja, aber wir haben mit den Willigen angefangen und sind weiter vorwärts gegangen und inzwischen kommen dann auch Kolleginnen und sagen, ach, wir haben eine Handreichung, das reicht aber jetzt ja nicht mehr, wir haben von euch gelernt, Lernen funktioniert heute anders, wir brauchen da Videos und nicht nur einfach was Schriftliches, können wir nicht was aufnehmen und stellen es in euren YouTube-Kanal. Also unser YouTube-Kanal ist so eine Wissensdatenbank auch geworden für alles Mögliche, was Kirche nach außen kommuniziert. Das läuft schon gut. Wir haben eine Facebook-Gruppe oder mehrere Facebook-Gruppen mit vielen Nutzenden. Also am besten jetzt gelaufen ist zum Beispiel die Facebook-Gruppe zur Kirchenvorstandswahl mit über 700 Mitgliedern, die darüber diskutiert haben. Welcher Wahlmodus ist der richtige für die Gemeinde? Wie ist die rechtliche, sind die rechtlichen Vorgaben zu verstehen, zu interpretieren? Was müssen wir tun? Also da gibt es so einen Austausch, ein gemeinsames Lernen untereinander. Und was nicht so gut funktioniert hat, waren so Sachen wie geistreich.de. Das ist so eine Seite von der EKD, Evangelischen Kirche in Deutschland, die auch so eine Kommunikationsplattform aufgebaut haben, nur für die evangelische Kirche. Und da muss man dann aber hingehen und muss sich anmelden und muss ein Passwort eingeben. Mhm. Das muss man bei Facebook natürlich auch, aber da hat man es auf dem Handy, das Passwort hinterlegt, man kriegt eine Push-Nachricht, wenn man was Neues lesen sollte. Und wir haben das beide gleichzeitig gestartet, diese Facebook-Gruppe und diese Geistreich-Gruppe. Und in der Geistreich-Gruppe waren nach einem halben Jahr 5 Leute und in der Facebook-Gruppe waren 200 Leute. Und das war so eine Nutzeranalyse, wo wir gesagt haben, da brauchen wir keine Energie mehr in Geistreich stecken. Das andere läuft besser. Und dann haben wir uns für diesen Weg entschieden und der ist, hat sich auch bewährt. Mhm. Was wir von Anfang an auch gesagt haben, was uns wichtig ist, zu gucken, welche Themen sind denn digital gut aufgehoben und welche Themen sollten wir eher vor Ort machen, präsent. Also wenn es um Haltungsveränderungen, Einstellungen geht oder sich gegenseitig kennenlernen, als Gremium wachsen. Das ist eher was, was man analog macht. Und wenn es um reine Informationsvermittlung geht, neue Handreichung zur Landverpachtung zum Beispiel, das kann man auch digital rüberbringen in einem Video oder in einem Webinar. Wir haben auch ganz viele Webinare gemacht und die aufgezeichnet und online gestellt. Und die Leute gucken es. Also es gab mal so eine Faustregel, YouTube-Videos dürfen nicht länger als 7 Minuten sein. Das ist bei uns widerlegt. Die Leute gucken sich's wirklich an, weil sie es brauchen. Sie können vorspulen, zurückspulen, können es nochmal neu gucken. Also wir haben da hohe Abrufzahlen auch von den Videos, weil es einfach Interesse weckt.
Ihr habt genau das gemacht, was ja Henning Baden auch angesprochen hat. Ihr habt euch überlegt, ja, welche Inhalte passen dahin, welche Inhalte passen dahin. Wie kann man das auch, wie kann man Synergien auch erzeugen? Ne? Also mit Sicherheit werden ganz viele ja auch Kontakte möglicherweise auch durch die Videos entstehen, weil man sagt, ja, der hat was Spannendes gesagt, ich kontaktiere den ja. Also das sozusagen zusammenzubringen. Wir kommen zum Ende, kaum zu glauben. Genau, und wir sind auch schon bei dem Punkt, wo ich hinkommen wollte, nämlich zum Ende nochmal ja die Frage aufzuwerfen, was die besondere Rolle der Kirche jetzt und ihre gesellschaftliche Rolle auch mitbringt und was Kirche auch unterscheidet von anderen Organisationen. Dazu habe ich mit Frau Pfeiffer auch gesprochen und die hat die Bedeutung dieser ethischen christlichen Grundhaltungen hervorgehoben.
Der Verfassungsrichter Böckenförde hat gesagt, der Staat ist darauf angewiesen, dass Werte eingebracht werden, die er selbst nicht so herstellen kann. Also unser Verständnis von Demokratie, von Menschenwürde, von Freiheit ist doch begründet auch in der christlichen Perspektive oder in den Haltungen, die wir mitbringen. Und das, glaube ich, das muss auch weiter gepflegt werden. Das ist wichtig. Und angesichts der Herausforderungen, vor denen wir auf dieser Welt auch stehen, ja, also Klimaveränderung, Migration, Diktaturen, Freiheit in anderen Orten, braucht es diese ethische Grundhaltung. Und ich finde, diese ethische Grundhaltung hat viel auch mit ehrenamtlichem Engagement zu tun.
Die ethischen Grundhaltungen haben viel mit dem Engagement zu tun. Das war auch am Anfang schon ja auch deine Aussage. Jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen. Erstmal vielleicht so ein bisschen eine Serviceorientierung für die Zuhörenden, die sich jetzt sagen, ja, ich habe vielleicht Lust, mich stärker auch sozial zu engagieren. Jetzt arbeitest du für die Kirche, kann ich dich nur zu diesem Bereich fragen. Ja, wo kann man sich kirchlich einbringen und ja, welche spannenden Aufgaben warten da in diesem Bereich? Es sind wahrscheinlich sehr viele Aufgaben, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was da für verschiedene Tätigkeiten warten.
Gerne. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in der Kirche, ganz vielfältig. Zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Es gibt eine Weltläden. Im Vogelsberg gibt es zum Beispiel eine Klimakonferenz von Jugendlichen, die durchgeführt wird. Ganz viele gesellschaftliche Themen bilden wir ab. Manchmal nennen wir es so ein bisschen Churchy Talk in so einer kirchlichen Sprache ein bisschen anders. Also wir sagen dann Bewahrung der Schöpfung, meinen aber Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Und da ist es einfach für euch, wenn ihr euch interessiert für ein Ehrenamt, entweder in der Gemeinde zu gucken oder es zu googeln, zu gucken, wo gibt's Initiativen, wo gibt's Möglichkeiten. Und es gibt generell zwei Wege, sich einzubringen. Das eine ist zu sagen, okay, es gibt quasi eine Ausschreibung für ein Ehrenamt oder jemand sucht was und da bewerbe ich mich drauf. Oder ich sage, oh, ich habe was, ich will was machen. Ich nehme mal Kontakt zu einer Kirchengemeinde auf und sage, ich und meine zwei Freunde würden gerne was zum Thema Klimaschutz machen. Können wir das bei euch machen? Können wir die Räume nutzen und uns einbringen? Oder vielleicht gibt es ja schon andere, die das tun. Also man kann auch seine eigenen Interessen und Begabungen mal äußern und in Kontakt treten mit den Gemeinden oder mit Organisationen und Ideen einbringen. Und dann entsteht da auch was draus. Also zum Beispiel hatten wir eine Gemeinde, da hat sich eine Gehörlosen-Dolmetscherin gemeldet und hat gesagt, ich finde es so schade, dass der Gottesdienst nicht verständlich ist für Menschen, die gehörlos sind. Und die bietet jetzt einmal im Monat dann Gehörlosen-Gottesdienste an mit Dolmetschung. Ja? Also das, man kann sich auch einfach einbringen, indem man das, was man am Herzen hat, mal mit der Gemeinde bespricht und guckt, welche Möglichkeiten gibt es.
Also auch Initiativbewerbungen sind im Ehrenamt möglich, auch einfach sozusagen, wenn man gute Ideen hat, einfach den Kontakt suchen. Da wird man auch immer freundlich und höflich angenommen. Zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft des Ehrenamts? Die letzte, wieder einfach klingende Frage, aber wahrscheinlich sehr, sehr viele Aspekte könnte man da jetzt aufzählen. Ina, schieß los.
Ja, also mein größter Wunsch dabei ist das Bewusstsein, dass Ehrenamt nicht so nebenbei ist, sondern dass es eine Gestaltungsaufgabe ist. Dass man als Leitung die Rahmenbedingungen gut setzen muss, dass man eine Haltung gegenüber Ehrenamtlichen hat, die auch sagt, wir trauen denen was zu, die dürfen was machen. Wenn sie sich in Initiative bewerben, bieten wir ihnen die Rahmenbedingungen und dann können sie auch ihr Engagement hier durchführen. Und dass sich ehrenamtlich bei uns in der Kirche wohlfühlen und sich gerne engagieren, das wäre mein Traum für die Zukunft.
Sagt Ina Wittmeier, Referentin der Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, mit der ich mich über die Zukunft gesellschaftlichen Engagements ausgetauscht habe. Im nächsten Monat beschäftigen wir uns mit dem Wirtschaften von morgen und welche Rolle Wachstum dabei spielt. Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio, eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info